Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Teil 2 der Nicaragua-Hörstücke. Carlos Salinas Maldonado von Confidencial über die von Ernesto Cardenal geförderte Solentename-Kunst und die Folgen einer gescheiterten Revolution. Rodolfo Arellano singt beim Malen. Er stellt seinen Rollstuhl neben ein Fenster in der Ecke, wo die Brise von Nicaraguas großem Coquibolca-See die Hitze und Feuchtigkeit dieses heißen Morgens im Solentename-Archipel erfrischt. Die Leinwand, die Arellano mit Farben füllt, ruht auf einer aus 3 trockenen Zweigen improvisierten Staffelei. Mit 77 Jahren ist er einer der ersten primitivistischen Maler, die vom Dichter und Priester Ernesto Cardenal entdeckt wurden, der Mitte der 1960er Jahre auf der Suche nach sich selbst auf dem Solentename-Archipel ankam und mit dem Drang ausgestattet war, den katholischen Glauben zu erneuern. Was Cardenal vorfand, war eine Gemeinschaft von Bauern und Fischern mit einem großen Talent für Malerei und Volkskunst. Cardenals Initiative brachte den Archipel und seine Bewohner schließlich auf die Weltkarte als eine Gemeinschaft, die zu ihrer Zeit eine religiöse, künstlerische und revolutionäre Utopie verkörperte. Der Solentename-Archipel liegt im südlichen Ende des Nicaragua-Sees, der auch als Coquibolca-See bekannt ist. Es besteht aus 4 Inseln: Mancarón, Mancaronquito, San Fernando und La Venada. Das Haus von Maestro Arellano ist eine kleine Holzkonstruktion auf einem niedrigen Hügel auf der Insel namens La Venada oder alternativ die Insel der Maler. Auf dieser Insel leben etwa 15 Maler, die die wilden Landschaften dieser grünen Umgebung einfangen. Arellano schaut heute Morgen aufmerksam aus dem Fenster und malt eine primitivistische Landschaft voller Grün- und Blautöne. Dargestellt ist ein kleines Holzhaus, in dessen Fenster wir gerade noch eine langhaarige Frau erkennen können, während unten mitten intensiv gefärbter Blumen ein Mann mit Gitarre seine Leidenschaft singt. Die Hand des älteren Malers ist immer noch fest, während er sorgfältig die Linie nachzieht, während er selbst singt, als würde er seine eigene Schöpfung feiern. Wenn ich male, vergesse ich meine Krankheit, ich vergesse alles, sagt Arellano, der Diabetes hat und kürzlich wegen grauem Star operiert wurde. Seine Gemälde wurden in zahlreichen europäischen Ländern ausgestellt und sind dort, sowieso in Nicaragua und anderen Ländern Lateinamerikas, Teil privater Sammlungen. Künstler, Politiker und Diplomaten pilgern auf diese abgelegene Insel, um ihn zu sehen und seine Werke zu kaufen. Arellano kam wie die anderen primitivistischen Maler dieser Inseln vor 40 Jahren zu der Erkenntnis, dass seine Gemälde einen Wert hatten und außerhalb des Landes geschätzt wurden. Er zog sich vom Fischfang und der Landwirtschaft zurück, um sich der Darstellung des Lebens in Solentename zu widmen. Vor 1975 war Arellano Bauer und überlebte mit seiner Familie in einer feindlichen Umgebung. Die Inseln waren ein vergessenes Gebiet, das Hurrikanen ausgesetzt war, ohne Kliniken oder Schulen, und die einzig möglichen Jobs, die in der Bodenbearbeitung oder im Fischfang im See bestanden. Bis sich eines schönen Tages die Nachricht verbreitete, dass ein Priester angekommen sei. Ein gut aussehender Mann, jung und stark, mit Bart und makelloser Soutane. Ein Priester, der rauchte, der sich mit ihnen an den Tisch setzte und aß, der mit ihnen die heiligen Schriften las und über das Evangelium sprach, der keinen Cent für Taufen oder Hochzeiten verlangte, der ihnen in die Augen sah, als er die Messe feierte. Ein Priester, der eines schönen Morgens verstand, dass es sich um magische Inseln handelte und deren Bewohner mit einem ganz besonderen Talent gesegnet waren. Elba Jiménez, Arianos Frau ist eine kleine und schlanke alte Frau, die so zerbrechlich aussieht, dass man befürchtet, sie könnte zusammenbrechen. Elba war eine der ersten Malerinnen, die Pater Kardinal entdeckte, als er die Muster sah, die sie auf Chicaro-Kürbisse geschnitzt hatte. Sie war es, die ihren Mann ermutigte, ebenfalls Maler zu werden. Mit leiser, schüchterner Stimme erinnert sie sich an jenen fernen Tage, als ein junger Mann in einer makellos weißen Soutane kam, um ihr Leben zu verändern. Früher habe ich Brot gebacken, um meine Kinder großzuziehen. Als sich die Möglichkeit ergab, uns durch Kunst zu unterstützen, habe ich alles andere aufgegeben, erinnert sich die ältere Frau. Sie erzählt ihre Geschichte, während sie mitten in ihrem kleinen Zimmer sitzt, das nur mit dem Nötigsten ausgestattet ist. Ein paar Stühle, ein langer Tisch, an dem die fertigen Gemälde ausgestellt werden, und Werkbänke in den Ecken neben den Fenstern, wo sie und ihr Mann malen. Ich besuchte Padre Ernesto und im kleinen Haus, in dem er lebte, und nahm ihm einige Zeichnungen mit, die ich gemacht hatte. Er sagte mir, dass sie gut seien, und sagte, male mir ein kleines Bild und bring es mir. So habe ich mein erstes Gemälde gemacht. Ich fühlte mich dem Padre gegenüber sehr schüchtern, aber ich fühlte mich getröstet, als er das Gemälde nahm. Umso glücklicher war ich später, als mein kleines Bild verkauft wurde, obwohl ich es nicht wegen des Geldes gemacht hatte, sondern weil ich gerne malte. Von da an begann ich, meine Liebe der Malerei zu widmen. Und ich arbeite immer noch daran, meine Fähigkeiten zu verbessern, erzählt uns Elba. Diese ersten intuitiven künstlerischen Ausdrucksformen wurden später zu einer weltberühmten Technik, als der Maler Roger Pérez de la Rocha auf diesen Inseln ankam. Es war eine zufällige Begegnung für den jungen Pérez. Er erzählt uns davon in seinem Atelier in Managua, inmitten von Gemälden. Ich kam während einer emotionalen Jugendkrise nach Solentiname. Ich hatte einen Selbstmordversuch unternommen und wurde von der Angst vor Verfolgung verfolgt. Zum Glück verband mich Gott und der Dichter Pablo Antonio Cuadra mit Ernesto Cardenal, der sich damals noch in Managua aufhielt. Mein Leben war wirklich in Gefahr und Ernesto gab mir Zuflucht und Gastfreundschaft. Er war in diesen jungen Jahren mein Wegweiser und ein entscheidender Faktor für meine Entwicklung als Künstler, erklärt Pérez de la Rocha. Auf den Inseln fand Pérez einen Grund, weiterzuleben. Gleichzeitig fanden die Bauern und Maler einen Lehrer, der ihnen beibrachte, ihre Kunst zu lieben, ihre Technik zu verbessern und die Bedeutung der Malerei zu verstehen. Ernesto lehrte einen Sinn für Disziplin und Arbeit. Es gab viel zu tun, vom Umgang mit der Machete bis zum Lesen lernen. Und nachmittags widmete ich mich meiner Malerei. An den Nachmittagen, die ich gestaltet habe, kamen einige der Bauern vorbei, um zuzusehen. Besonders einer, Eduardo Arana. Später brachte mir Eduardo einen Kürbis, den er mit einem Klappmesser von Hand geschnitzt hatte. Ich gab ihm Buntstifte und er brachte mir ein paar Skizzen. Dies sollten später die ersten primitivistischen Gemälde von Solentiname werden, erinnert sich der Maler. Rodolfo wiederum erinnert sich, Pater Ernesto bemerkte, dass es auf Solentiname ein Talent gab. Er brachte den Maler Roger Pérez de la Rocha mit. Der begann, Workshops abzuhalten. Ich wollte mich der ersten Gruppe anschließen, die er unterrichtete, weil es anders war als das Leben mit der Machete, aber ich sagte Elba, dass sie zuerst gehen sollte, weil ich die Felder nicht vernachlässigen durfte. Eine Woche später bat ich sie, mir zu zeigen, was sie machten. Sie zeigte mir eine kleine Leinwand und ich fand hübsch, was darauf war. Also begann auch ich, meine ersten Kritzeleien zu malen. Roger Pérez de la Rocha würde uns sagen, du lebst in einem Paradies und musst nur die Natur kopieren, die du siehst. So wurden die Inseln zu einer riesigen Malwerkstatt. Für meine ersten Workshop richteten wir uns in der Kirche ein, erinnert sich Roger Perez de la Rocha. Ich wollte, dass sie ihre Unschuld bewahren und sie nicht durch akademische Kurse oder irgendetwas verzerren, was die Magie zerstören würde. Das Ergebnis musste naiv sein und die Reinheit und Aufrichtigkeit ihrer Vision bewahren. Der Unterricht bestand aus Beobachtungsübungen. Ich habe ihnen beigebracht, das Leben um sie herum zu sehen. Die primitivistische Kunst erlangte weltweite Berühmtheit mit anerkannten Namen wie dem 1992 verstorbenen Maler Julio Sequeira, Silvio Guillén, Adela Vargas, Luis Alvarado, Alvaro, Olga Maradiaga und Mario Marin. Lutz Marina Acosta ist seit Jahrzehnten die Assistentin von Ernesto Cardenal. Sie weiß aus erster Hand, wie sich die primitivistische Kunstschule seit ihrer Entdeckung durch Cardenal und Perez de la Rocha entwickelte. Sie weist darauf hin, dass der Dichter nach dem Sieg der sandinistischen Revolution zum Kulturminister ernannt wurde. In dieser Funktion konnte er staatliche Unterstützung bei der Förderung der primitivistischen Kunst anbieten. Das Kulturministerium richtete Werkstätten in Matagalpa, in Moaco, in Masaya ein. Hier entstand eine ganze Bewegung der primitivistischen Malerei. Ihr größtes Vermächtnis ist, dass sie unsere Umgebung, unser Nicaragua, unsere Farben, unser Leben, diese grüne Natur aus Seen und Vulkanen malen. Am Ende schaffen sie eine Geschichte Nicaraguas, erklärt Acosta. Die Technik ist am Leben geblieben, hat sich verbessert und ist an neue Generationen weitergegeben worden. Die dritte Generation primitivistischer Künstler arbeitet jetzt in La Venada mit dem gleichen Erfolg wie die ursprünglichen Maler. Jaisel Madrigal Arellano ist Teil dieser neuen Generation. Mit 32 Jahren malt sie bereits seit 14 Jahren. Sie arbeitet von zu Hause aus, nur wenige Meter vom Haus von Rodolfo und Elba entfernt, und kann durch ihre Malerei ihre Kinder unterstützen. Derzeit arbeitet Giselle daran, einem Gemälde den letzten Schliff zu geben, das die Tierwelt in La Venada mit ihren Tapiren, Reihern, Wildkatzen, Gürteltieren und Leguanen zeigt, die frei in einer Umgebung voller Grün und umgeben von Wasser leben. Das Gemälde, erklärt die junge Frau, werde im April fertig sein und sie könne es voraussichtlich zum Preis von 1500 US-Dollar zum Verkauf anbieten. Aber ja, stimmt sie lächelnd zu, der Endpreis ist verhandelbar. Schon als ich klein war, vielleicht 9 Jahre alt, habe ich meiner Mutter beim Malen zugesehen. Ich sagte ihr, dass ich auch malen wollte, aber es war sehr schwierig. Als ich 15 war, ging ich nach Granada, um aufs Gymnasium zu gehen. Aber meine Mutter wurde krank, also musste ich mein Studium abbrechen und nach Solentiname zurückkehren. Ich sagte, Mama, ich möchte mit dem Malen beginnen. Sie brachte es mir bei. Und ich lernte weiter bei meinen Großeltern. Ich denke, das ist etwas, das einem in die Wiege gelegt wird, erklärt Giselle. Obwohl sie keine direkte Beziehung zu Pater Cardenal hatte, erkennt Giselle die Bedeutung an, die er für die Entwicklung dieser Malergemeinschaft hatte. Jeder weiß, dass durch ihn die Kunst hier in Solentiname gegründet wurde. Diese Tradition wird nicht enden, denn jetzt führen unsere Kinder sie weiter. Meine 5-jährige Tochter malt gern, sagt sie. Wenn La Venada die Insel der Maler ist, ist Mancaron die der Volkskünstler. Hier gibt es kleine Werkstätten, in denen an kleinen Holzstücken gearbeitet wird, die später mit primitivistischen Mustern verziert werden. Diese Kunsthandwerke werden in Managua, in Granada und León, in Nicaragua sowie in anderen Ländern verkauft. Jaime Ortega ist einer der Vertreter dieser Kunstform. In seiner Werkstatt im Viertel El Refugio spricht er mit uns über die Anfänge dieser primitivistischen Handwerke. Dank Ernesto Cardenal sind wir jetzt Handwerker. Hier war ein kleiner Junge namens Alfredo Arguello, der sehr neugierig war. Ihm fielen am Ufer einige kleine Bäume auf, die so weich wie Styropor waren. Und er begann, Dinge aus diesem Material anzufertigen. Während eines Besuchs, den einige Nonnen Ernesto Cardenal hier in Solentename machten, sahen sie einige Gegenstände, die der Junge hergestellt hatte, und sie gefielen ihnen und kauften sie von ihm. Von Solentename aus machten sich die Nonnen auf den Weg nach San Carlos, doch unterwegs ließen die Nonnen das Kunsthandwerk fallen. Als Ernesto sie sah, fragte er sie, wo sie sie her hätten, und sie erzählten ihm alles über das Kind. Dadurch kam Ernesto auf die Idee, dass die Menschen in Solentename Kunsthandwerk herstellen könnten, erinnert sich Ortega. Diese Künstler arbeiten jetzt Vollzeit an ihrem Handwerk. Manchmal haben sie so viele Aufträge, dass sie eine Gruppe zusammenstellen müssen, um sie zu erledigen. Sie fertigen Tukane, Reiher, Fische, Pfauen und andere Darstellungen der Tierwelt dieses Paradieses an, alles in leuchtenden Farben. Mancheron ist auch der Sitz der von Pater Cardenal gegründeten utopischen Gemeinschaft. In diesem Teil der Insel sind noch immer die Überreste dieser Gemeinde zu sehen, obwohl sie jetzt auf Touristen ausgerichtet ist. Holzhütten mit Blick auf den Strand dienen als Unterkunft für Reisende, die nicht nur von der Schönheit des Ortes und der Möglichkeit, vom Alltag abzuschalten, sondern auch von der Mythologie um Ernesto Cardenal angezogen werden. Die Besucher essen in einem gemeinsamen Speisesaal, teilen die in der Gemeinschaft zubereiteten Speisen, alles in einer Gemeinschaft, in der die Erlebnisse des Tages geteilt werden, weit weg von der Kontroverse, die derzeit um Ernesto Cardenal und sein Erbe herrscht. In den letzten Monaten hat sich Ernesto Cardenal über die politische Verfolgung beklagt, die die Ortega-Regierung gegen ihn auslöste. Der Schauplatz war ein Rechtsstreit um die Verwaltung eines Hotels in Solentename. In den 80er Jahren wurde auf Mancheron mit Geldern aus Deutschland eine Schule zur Ausbildung von Bauernführern errichtet. Doch ein Jahrzehnt später beschloss eine Organisation namens Association for the Development of Solentename, die Schulanlagen in ein Hotel umzuwandeln. Alejandro Guevara, ein einheimischer Jugendlicher, den Cardenal wie einen Sohn betrachtete, wurde mit der Leitung des neuen Unternehmens beauftragt. Guevara war ein Held des sandinistischen Kampfes gegen die Somoza-Diktatur und diente später als Führer der revolutionierenden Regierung in dieser Region. Leider kostete ihn in den 90er Jahren ein Verkehrsunfall das Leben. Als Guevara starb, beschloss der Verein, seinen Kindern und seiner Witwe Nubia del Socorro Archia Mayorga Grundstücke zu schenken. Letzterer wurde auch zur Verwalterin des Hotels ernannt. Jahre später behauptete sie, das Hotel sei ihr als Erbschaft überlassen worden und verlangte, dass es rechtsgültig auf ihren Namen eingetragen werde. Im Jahr 2002 entschied sie sich, den Dichter zu verklagen. Das Anwesen blieb in der rechtlichen Schwebe, aber Archia Mayorga verwaltete es weiterhin. Jahre später verklagte sie Cardenal erneut auf Schadenersatz und ein Richter entschied zu ihren Gunsten. Der Anwalt, der Archia Mayorga vertrat, war José Ramón Rojas Méndez, derselbe Anwalt, der Daniel Ortega vertrat, als seine Stieftochter 1998 der Vergewaltigung beschuldigt wurde. Nach einem Gerichtserlass, der im Februar in der offiziellen Zeitschrift La Gazzetta veröffentlicht wurde, verurteilte der Richter Cardenal zur Zahlung einer Geldstrafe von 800.000 US-Dollar als Entschädigung für, wie es hieß, Schäden und Schäden. Kardinal wiederum warf Präsident Daniel Ortega und seiner Frau, Vizepräsidentin Rosario Murillo, politische Verfolgung gegen ihn vor. Das Urteil löste eine Welle der Solidarität unter nicaraguanischen und ausländischen Schriftstellern aus und der daraus resultierende Druck veranlasste einen Richter in Managua, die ursprüngliche gerichtliche Anordnung zur Zahlung der Geldbuße für nichtig zu erklären. Ich bin froh, dass die ganze Welt herausfindet, dass ich in Nicaragua Opfer politischer Verfolgung bin, durch die Regierung von Daniel Ortega und seiner Frau, die Eigentümer des gesamten Landes sind, bis hin zu den Gerichten und der Polizei und der Armee, erklärte Kardinal. In Solentename spricht Nubia Arthia lieber nicht über diesen Fall. Wir trafen sie im Hotel Mancaran, einem attraktiven Gebäude, das in mehrere Betonhütten unterteilt ist und über einen privaten Steg am See verfügt, wo sie die Hotelgäste empfängt. Sie will keine Interviews geben und verweist Journalisten auf die Gerichtsakte. Ernesto Kardinal hat ein Drama inszeniert. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas erklären muss. Es ist alles vor Gericht, sodass ich es vorziehe, das Thema nicht zu diskutieren, erklärt sie. Die Nachfolger der vom Dichter geschaffenen Gemeinschaft werfen Arthia vor, nicht nur das Hotel, sondern das gesamte von Kardinal begonnene Projekt übernehmen, sein Erbe zerstören und das touristische Potenzial dieser Inseln für sich ausnutzen zu wollen. Die Kontroverse hat die Insel gespalten und einige Bewohner ziehen es vor, ihre Meinung dazu nicht zu äußern. Sie setzen ihre Routine fort, die sonntäglichen Baseballspiele, die Arbeit als Handwerker oder Maler, die Motorbootfahrten, um Touristen die Attraktionen von Solentename zu zeigen. Auch Giselle, Rodolfo und Elba, die primitivistischen Maler von Lavenda, setzen ihr Leben als Maler fort, erkennen jedoch, dass der von ihnen erreichte Erfolg ohne Kardinals anfängliche Unterstützung unmöglich gewesen wäre. Es ist ihm zu verdanken, dass wir hier in Solentename mit dieser Kunst der Malerei leben. Wir hatten nichts, keine Hoffnung. Er war derjenige, der die Kunst der Malerei hierher gebracht hat, versichert Elba, während sie dicht am Fenster steht und auf die Landschaften blickt, die ihre Kunst inspiriert haben.